Also stell dir mal folgende Szene vor. Ein Vater wird von seinem Sohn auf zutiefst beschämende Weise entehrt. Aber anstatt den Täter zu bestrafen, verflucht dieser Vater nach dem Aufwachen seinen eigenen Enkel.
Ja, das ist wirklich eine krasse Eröffnung.
Absolut. Er verdammt diesen Enkel dazu, ein Knecht für den Rest seiner Familie zu sein. Und was auf den ersten Blick wie so eine völlig unlogische, fast schon ungerechte antike Mythologie klingt, das entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine der präzisesten geopolitischen Vorhersagen der Menschheitsgeschichte.
Definitiv, ja. Und genau da wollen wir heute ansetzen.
Richtig. Also willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Schön, dass du wieder bei unserer gemeinsamen gedanklichen Reise dabei bist. Wir nehmen uns heute einen der wirklich ältesten Texte der Menschheit vor. Genesis Kapitel 9 bis 11.
Genau. Und wir stützen uns dabei auf sehr detailliertes Material, nämlich die Vorlesungsnotizen zur alttestamentlichen Geschichte von Dr. Robert Vannoy, um genau zu sein, seine 17. Vorlesung.
Mhm. Unser Ziel heute ist es, diese Texte, mal von ihrem Sonntagsschulstaub zu befreien. Denn wir schauen hier nicht auf einfache moralische Fabeln, sondern auf hochkomplexe Erklärungsmodelle für militärische Machtkämpfe, den Ursprung von Tyrannei und die linguistischen Wurzeln unserer modernen Zivilisation. Also dröseln wir das mal auf. Wir springen direkt in diese bizarre Szene nach der großen Flut. Noah verflucht seinen Enkel Kanaan für das Vergehen seines Sohnes Ham. Kanaan soll ein, Zitat, Knecht der Knechte für seine Brüder sein.
Ja, das wirkt im ersten Moment total willkürlich, oder? Aber die theologische und historische Logik hinter diesem scheinbar fehlgeleiteten Fluch liegt in der prophetischen Vorausschau.
Okay, wie meinst du das genau?
Naja, der Text suggeriert, dass Noah in Ham eine gewisse, sagen wir, moralische Korruption erkannte. Und er wusste, dass sich diese nicht nur in dessen Sohn Kanaan, sondern auch in seinen späteren Nachkommen fortsetzen und, das ist der wichtige Punkt, institutionalisieren würde.
Ah, okay. Also nicht nur ein Ausrutscher, sondern ein kulturelles System.
Richtig, genau. Wenn wir den biblischen Textkorpus weiter durchsuchen, finden wir später im Buch Levitikus, speziell in Kapitel 18, eine wirklich detaillierte, geradezu klinische Auflistung der Praktiken dieser Kanaiter.
Und das war keine leichte Kost, oder?
Überhaupt nicht. Das waren Gesellschaften, die religiös sanktionierte Gewalt und extreme Unmoral als festen Bestandteil ihrer Kultur verankert hatten. Noah bestraft hier also nicht rückwirkend einen Unschuldigen,
sondern
er benennt quasi den unausweichlichen Endpunkt einer moralischen Abwärtsspirale. Kanaan wird aufgrund seiner eigenen, zukünftigen kulturellen Entwicklung zu diesem Knecht der Knechte degradiert.
Krass. Und diese Brüder, denen Kanaan dann dienen soll, das sind ja alles andere als unbeschriebene Blätter, oder? Ich meine, Genesis 10 schlüsselt uns Hams Linie ja detailliert auf. Da haben wir Kusch, Mizraim, Putz und Kanaan.
Genau, und wenn man sich mit der antiken Geografie auch nur ein bisschen auskennt, dann springen einen diese Namen sofort an.
Ja, total. Also Mizraim ist ja das klassische hebräische Wort für Ägypten. Kusch steht für die Regionen Mesopotamiens oder in manchen Texten Äthiopiens. Put lokalisiert man meist so in Ostafrika oder Südarabien. Und Kanaan, das ist exakt jener Landstrich an der Mittelmeerküste, also die Levante, wo später Israel entsteht.
Was uns im Grunde sagt, dass wir hier keine einfache Familienfehde vor uns haben, das ist eine geopolitische Landkarte.
Eine Blaupause quasi.
Genau. Eine Landkarte, die die Realität des gesamten antiken Nahen Ostens diktiert hat. Wir sprechen hier über die fundamentalen Machtblöcke der Antike.
Also Ägypten im Süden und so weiter?
Richtig. Im Süden die ägyptischen Dynastien, die schön geschützt durch Wüsten und den Nil operierten. Und im Norden und Osten die mesopotamischen Supermächte, also Assyrer, Babylonier, Hittiter. Und beide Machtblöcke strebten nach imperialer Expansion, nach der Kontrolle der großen Handelsrouten wie der Via Maris.
Und Kanaan liegt da exakt in der Mitte. Das ist also, Kanaan ist da quasi das geopolitische Sandwich-Kind.
Das ist ein ziemlich treffender Vergleich, ja. Die absolute Pufferzone.
Ich meine, wenn die Pharaonen nach Norden expandieren wollen, müssen sie mit ihren Streitwagen zwangsläufig durch Kanaan. Wenn die Assyrer nach Süden drängen, walzen sie genauso durch Kanaan.
Absolut. Dieser kleine Landstrich wird über Jahrtausende hinweg buchstäblich zertrampelt.
Also ist die Prophezeiung, Kanaan werde der Knecht der Knechte gegenüber Kusch und Mizraim sein, schlichtweg die Vorwegnahme einer brutalen geografischen Determinierung. Kanaan konnte ja niemals ein eigenes dominantes Imperium aufbauen, weil es ständig von den Großmächten zerschlagen wurde.
Ganz genau. Aber diese geopolitische Fatalität Kanaans ist nur ein Teil des Puzzles. Noah hatte ja zwei weitere Söhne, Sem und Japhet. Und deren Schicksal zeichnet ein völlig anderes Bild der Weltgeschichte.
Okay, lass uns mal auf Sem schauen. Da ändert sich der Ton im Text ja gewaltig.
Ja, die Sprache ändert sich radikal. Es heißt dort plötzlich, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und was hier wirklich faszinierend ist, das ist in der gesamten bisherigen biblischen Erzählung der Moment, in dem der Schöpfergott zum allerersten Mal exklusiv mit einer spezifischen menschlichen Abstammungslinie verknüpft wird.
Also Sems Linie wird zum Träger des spirituellen Erbes.
Exakt. Aus dieser Linie entspringt später Abraham und letzten Endes das israelitische Volk.
Welches dann ironischerweise später genau in Kanaan einmarschiert und die Vorherrschaft übernimmt. Ich meine, König Salomo hat die verbliebenen kanaanitischen Stämme, also Hiviter, Jebusiter und so, laut dem ersten Buch der Könige ja sogar systematisch zur Zwangsarbeit herangezogen. Sem dominiert also Kanaan.
Richtig, Sem übernimmt die physische und politische Kontrolle über Kanaan. Aber bei Japhet wird es jetzt linguistisch wirklich knifflig.
Oh ja. Dieser Vers aus Genesis 9, Vers 27, da steht, Gott wird Japhet Raum machen und er wird in den Zelten Sems wohnen.
Genau den meine ich.
Warte, in jemandes Zelt wohnen, das klingt in unseren modernen Ohren total gemütlich, nach nomadischer Gastfreundschaft am Lagerfeuer.
Ja, das könnte man meinen. Aber im antiken Nahen Osten ist das ein knallharter militärischer Terminus.
Okay, also eher eine feindliche Übernahme.
Absolut. Psalm 78, Vers 55 liefert uns hier den entscheidenden Interpretationsschlüssel. Dort wird exakt dieselbe hebräische Formulierung verwendet, um die feindliche Besetzung und Vertreibung von Feinden aus ihrem eigenen Territorium zu beschreiben.
Also bedeutet, in jemandes Zelt wohnen, ihn militärisch zu besiegen.
Ganz genau. Ihn besiegen, sein Land besetzen und seine Ressourcen übernehmen. Und wenn wir uns die Völkertafeln ansehen, umfasst Japhet Stämme wie Javan, das sind die Griechen, und Madai die Meder. Japhet wird Sem also militärisch erobern. Wir sprechen hier über die Völker Europas und Kleinasiens, die in den semitischen Raum eindringen.
Wahnsinn! Und das hat sich historisch ja in unfassbarer Präzision erfüllt. Alexander der Große, ein Grieche und damit Nachkomme Japhets, überrollt mit seinen Phalanxen den gesamten Nahen Osten inklusive der semitischen Gebiete.
Richtig. Und das war erst der Anfang.
Ja. Nach dem Zerfall seines Reiches marschieren die Römer ein und tun exakt dasselbe. Sie deuten das Zelt Sems einfach in eine römische Provinz um. Das ist ja so, als würde ein Konzern einen anderen schlucken. Also ein massiver Corporate Takeover.
Das ist ein tolles Bild. Der griechisch-römische Großkonzern schluckt das kleine semitische Unternehmen komplett.
Aber das Verrückte daran ist doch das paradoxe Resultat. Der neue CEO dieses Großkonzerns übernimmt am Ende komplett die Firmenphilosophie des kleinen, übernommenen Unternehmens.
Ja, genau das passiert. Die militärische Eroberung führt zu einer beispiellosen spirituellen Assimilation. Durch die physische Besetzung des semitischen Raums kommen die Griechen und später die Römer in direkten Kontakt mit dem jüdischen Monotheismus.
Und in der Folge dann auch mit dem frühen Christentum.
Exakt. Das philosophische Vakuum der griechisch-römischen Götterwelt wird quasi durch das Erbe Sems gefüllt. Japhet dominiert Sem auf der physischen, politischen Ebene, aber Sem erobert Japhet auf der geistigen und intellektuellen Ebene.
Das ist im Grunde die absolute Kerndynamik der gesamten abendländischen Geschichte. Die Synthese aus griechischem Denken, römischem Recht und jüdisch-christlicher Ethik. Alles verdichtet in diesem einen prophetischen Satz.
Ja, das ist wirklich atemberaubend, wenn man das Ausmaß begreift.
Okay, aber diese komplexe Vermischung von Völkern und Machtansprüchen wirft bei mir unweigerlich die Frage auf, wie wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind. Also, wie hat sich die Menschheit nach dieser Flutkatastrophe in diese klar definierten Nationen aufgespalten?
Da liefert uns Genesis 10 die Antwort, die sogenannte Völkertafel.
Ah, das Kapitel, das man beim Lesen am liebsten überspringt, weil es auf den ersten Blick wie so ein endloses, monotones Telefonbuch aus unaussprechlichen Namen wirkt.
Ja, den Impuls haben viele. Aber wenn man auf die grammatikalischen Feinheiten achtet, merkt man schnell, dass das keine genealogische Liste von Einzelpersonen ist, die sich da einfach fröhlich fortpflanzen.
Sondern?
Die hebräische Morphologie ist hier der Schlüssel. Wir finden in Genesis 10 massenhaft Pluralendungen. Die Suffixe im und iter.
Ah, okay.
Das heißt, das ist so ähnlich wie die Engländer oder die Franzosen.
Ganz genau. Der Text beschreibt die Ethnogenese, also die Entstehung ganzer Völker, Stämme und Nationalstaaten. Und in der antiken Literaturgeschichte des Nahen Ostens ist ein solches Dokument völlig einzigartig.
Echt? Hatten die Ägypter nicht auch so etwas?
Nein, weder die Sumerer noch die Ägypter haben jemals versucht, ein derart systematisches, globales Verwandtschaftsnetzwerk aufzuzeichnen, das die gesamte bekannte Menschheit auf so einen gemeinsamen Ursprung zurückführt. Das ist ja wie ein antiker DNA-Abstammungstest, aber anstatt Prozentzahlen bekommt man eine Liste von Nationen. Was uns direkt zur Frage führt, woher diese präzisen demografischen Daten eigentlich stammen. Ich meine, das alte Klischee besagt ja, Moses saß auf dem Berg Sinai und hat diese Listen Wort für Wort von Gott diktiert bekommen.
Ja, das ist das populäre Bild. Aber Van Neue weist darauf hin, dass Moses hier vielmehr die Rolle eines meisterhaften Archivars und Historikers einnahm.
Okay, wie hat er das gemacht?
Wenn man sich Genesis ansieht, ist das Buch durch diese sogenannten Tole-Dot-Formeln strukturiert.
Das sind diese Sätze wie, dies ist die Geschichte von oder...
Richtig. Oder, dies sind die Generationen von. Das waren im antiken Nahen Osten reale physische Dokumente, sehr oft Tontafeln. Und die wurden als rechtliche Besitztitel und politische Legitimationsnachweise von Generation zu Generation weitergegeben.
Also war Moses quasi als Redakteur tätig, der jahrhundertealte Dokumente auswertete, lange bevor er selbst auf der Bildfläche erschien.
Genau. Er hat um 1500 vor Christus sehr alte Keilschrifttafeln aus der Zeit Abrahams oder sogar davor kuratiert und unter der Leitung des Heiligen Geistes fehlerfrei zusammengefügt. Die Bewahrung solcher nationalen Verzeichnisse war in der Antike einfach eine Frage des Überlebens. Sie definierten Landrechte, Bündnisse, Wasserrechte.
Und Moses nutzt dieses historische Quellenmaterial, um die Grundlage für Israels Identität zu schaffen.
Exakt. Aber, und das ist wichtig, in dieser methodischen Auflistung von Nationen sticht in Vers 8 eine massive Ausnahme hervor.
Oh ja, da wechselt die Morphologie plötzlich wieder vom Plural zum Singular, oder?
Richtig, da steht plötzlich, Kusch zeugte einen Mann namens Nimrod. Der Text unterbricht seinen ganzen Rhythmus nur, um sich auf dieses eine Individuum zu konzentrieren, das als gewaltiger Jäger beschrieben wird.
Nimrod. Historisch gesehen ist der ja ein ziemliches Phantom, oder? Ich habe gelesen, manche Historiker setzen ihn mit Naram-Sin von Akkad gleich, so um 2220 vor Christus. Ein König, der sein Reich mit eiserner Faust regierte und sich selbst vergöttern ließ. Andere sehen in ihm vielleicht Gilgamesch?
Ja, die Debatte gibt es. Wir haben keine definitive archäologische Bestätigung für seine genauen historischen Namen. Aber was wir aus dem Text glasklar ablesen können, ist sein Herrschaftsmodell.
Sein Königsreich umfasste Babel, Erech, also das antike Uruk, und Akkad im Land China, sprich Mesopotamien.
Genau. Und er jagte dort wahrscheinlich nicht einfach nur Löwen. Dieser Begriff des gewaltigen Jägers deutet vielmehr auf einen Jäger von Menschen hin.
Puh, okay. Ein Kriegstreiber also?
Ja. Jemand, der durch militärische Gewalt und Einschüchterung das erste große Unterdrückungssystem, einen Tyrannenstaat, etablierte. Nimrod repräsentiert den Archetyp des totalitären Gewaltherrschers. Er baut sein Reich nicht auf organischem Wachstum auf, sondern auf Eroberung und Zentralisierung von Macht.
Und diese imperiale Konzentration in Babel bringt uns genau zu dem Ereignis, das diese Verteilung der Völker aus Kapitel 10 überhaupt erst auslöste. Chronologisch gesehen müssen wir jetzt nämlich einen Schritt zurückgehen.
Richtig. Genesis 11, der Turmbau zu Babel.
Genau. Das fand ja vor der Verteilung statt. Die gesamte Erde sprach eine einzige Sprache. Sie zogen in die Ebene Shinar und nutzten gebrannte Ziegel und Teer. Und hier müssen wir mal mit einem Missverständnis aufräumen. Man stellt sich den Turm ja immer wie diese sumerischen Zikkurats vor, oder?
Ja, diese klassischen Stufentempel, wo Priester Götzen anbeteten.
Genau. Aber hier wird's wirklich interessant. Du hast vorhin im Bormensprech erwähnt, dass das hebräische Wort hier ein ganz anderes ist.
Richtig. Das Wort, das in Genesis 11, Vers 4 für Turm verwendet wird, ist Migdol. Und das ändert die Bedeutung massiv. Oft wird das einfach mit einem Sakralbau gleichgesetzt, aber das führt uns in eine völlig falsche Richtung.
Was bedeutet Migdol dann?
Wenn wir die Verwendung von Migdol im restlichen Alten Testament analysieren, zum Beispiel in 2. Chronik 26 oder im Deuteronomium, stoßen wir auf einen rein militärischen Kontext. Es wird für Verteidigungsanlagen, Befestigungen, für himmelhoch ummauerte Städte verwendet.
Also ging es den Erbauern gar nicht primär um Religion?
Nein, es ging um absolute politische Macht und tyrannische Kontrolle. Was sie dort konstruierten, war der Versuch, eine militärisch unbezwingbare Superfestung zu errichten. Sie sagten ja, lasst uns einen Namen machen.
Ah, das ist wie bei der Linie von Kain vor der Flut, wo Männer der Gewalt als Männer des Namens gefeiert wurden.
Ganz genau die gleiche Mentalität.
Das erklärt auch die Baustoffe. Gebrannte Ziegel und Teer. Für einen Tempel hätten auch luftgetrocknete Lehmziegel gereicht. Aber gebrannte Ziegel und Teer machen das Ganze wasserdicht und extrem widerstandsfähig gegen militärische Belagerungen. Sie bauten einen antiken Bunkerkomplex.
Exakt. Eine zentralisierte Diktatur. Und genau an diesem Punkt schreitet Gott ein, um diese Überheblichkeit und Tyrannei zu stoppen.
Und er wählt das effektivste Mittel überhaupt. Den Zusammenbruch der Kommunikation. Die Sprachverwirrung.
Ja. Und da gibt es in der Theologie ja eine spannende Debatte. Hat Gott die Sprache verwirrt und dadurch die Zerstreuung ausgelöst? Oder hat er die Menschen zuerst zerstreut, woraufhin sich die Sprachen natürlich auseinanderentwickelten?
Und was ist die gängige Sichtweise?
Die am weitesten verbreitete Sicht ist, dass Gott aktiv und augenblicklich eingriff und die Sprachen verwirrte. Das führte zur sofortigen Zerstreuung, weil man sich schlicht nicht mehr verstand.
Logistisch macht das ja auch total Sinn. Du kannst keinen Migdol bauen, wenn der Chefingenieur den Maurern Anweisungen gibt und die plötzlich nur noch Bahnhof verstehen. Ohne gemeinsame Sprache gibt es keine Koordination, keine Weitergabe von komplexer Technologie. Die Sprachbarriere ist eigentlich eine eingebaute göttliche Sicherheitsmaßnahme gegen absolute Diktatur.
Das ist fantastisch zusammengefasst. Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen und die moderne Linguistik hinzuziehen, passt das auch perfekt.
Wie meinst du das?
Sprachforscher wissen, dass sich alle Sprachen ständig wandeln. Aber interessanterweise lassen sich die Tausenden von heutigen Sprachen auf eine relativ kleine Anzahl von Ursprungssprachfamilien zurückführen, wie etwa das Indogermanische.
Aus dem dann Englisch, Deutsch, Russisch, aber auch Griechisch und Sanskrit entstanden sind, richtig?
Genau. Man hat sogar Querverbindungen zwischen den Sprachen der Ureinwohner Amerikas, der Pazifikinseln und dem antiken Sumer entdeckt. Das biblische Modell sagt nicht, dass Gott 7000 fertige Sprachen schuf. Es legt nahe, dass Gott in Babel eine kleine Anzahl grundlegend verschiedener Stammsprachen schuf, aus denen sich dann durch die Zerstreuung unsere heutige Vielfalt entwickelte.
Wenn wir uns also nicht verstehen, können wir uns auch nicht so leicht zusammentun, um den Planeten in eine einzige tyrannische Festung zu verwandeln.
Richtig. Es war ein Mechanismus der Dezentralisierung, um die Menschheit vor Leuten wie Nimrod zu schützen.
Also, was bedeutet das alles überhaupt? Wir sehen hier nicht nur alte Mythen, sondern den Versuch der Menschheit, die Realitäten von Machtkämpfen wie Ägypten gegen Mesopotamien, die Evolution der Sprache und die Gefahr ungebremster menschlicher Tyrannei zu erklären. Es ist das geopolitische und linguistische Fundament der Menschheit.
Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Es ist ein Text voller historischer und prophetischer Tiefe.
Und das bringt mich zu einem völlig neuen, recht provokanten Gedanken, mit dem ich dich heute entlassen möchte. Wenn in der Antike die Einheit der Sprache eine solch reale Gefahr für menschliche Überheblichkeit und Tyrannei darstellte, dass sie regelrecht zerschlagen werden musste, was bedeutet das für uns heute? Ich meine, mit dem Internet und Echtzeitübersetzungs-KI machen wir die globale Sprachverwirrung von Babel derzeit im Eiltempo rückgängig. Wir formen wieder eine Welt mit einer Sprache. Sind wir gerade dabei, einen digitalen Migdol, einen neuen Turm zu Babel, zu bauen? Denk mal darüber nach bis zu unserer nächsten gemeinsamen Erkundung.